Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bis jetzt bin ich in den 30 Dienstjahren drumherum gekommen, den heutigen Predigtabschnitt auszulegen. Ich mag ihn nämlich auch nicht besonders. So geht's nicht nur mir, so geht's auch anderen Theologen. In einem Kommentar habe ich gelesen, es sei das grauenvollste Gleichnis im ganzen Neuen Testament. Ein Gleichnis, das ich schon beim ersten Lesen und dann immer wieder nicht so richtig wirklich verstanden habe oder einordnen konnte. Natürlich weiß ich, dass Jesus seine Zuhörer manchmal herausgefordert hat, provozieren wollte. Also diese Woche hat es mich nun erwischt und Jesus hat mich mit diesem Wort und diesem Gleichnis herausgefordert. Der Text und seine Worte darin. Und ich habe die Herausforderung angenommen, weil ich weiß, dass man bei eingehender Beschäftigung mit den biblischen Texten sie sich einem dann doch irgendwie erschließen und manchmal sich unerwartete Zusammenhänge auftun und mein Verständnis erweitern. Und, das darf ich vorwegnehmen, ich denke, es ist passiert. Das sperrige und von mir ungeliebte Gleichnis steht im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel vom ungerechten Verwalter. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mein Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du dem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich will Ihnen zunächst mal sagen, was ich nicht verstehe bzw. verstanden habe an diesem Text. Schon die Überschrift, die man ja erst viel später in die Bibel eingefügt hat, legt es nahe, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Hier geht etwas Unrecht zu, hier geht etwas unredlich zu, hier geht es mit unrechten Dingen zu, der ungerechte Verwalter. Und dann lesen wir aber am Ende des Gleichnisses steht da, aber der Herr lobte den Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Und da stellen sich für mich gleich mehrere Fragen. Warum lobt er den? Und wer lobt hier eigentlich wen? Ich jedenfalls habe immer gedacht, dass Jesus, der Herr, in seinen Ausführungen das Verhalten des Verwalters, des Ökonomen, wie es im Griechischen heißt, gut findet und ihn als positives Beispiel hinstellt. Und schlussendlich tut Jesus auch genau das. Darum hat man das in der Auslegungsgeschichte auch lange so verstanden. Aber bei genauem Hinsehen wird doch klar, dass der lobende Herr in der Geschichte hier nicht unbedingt der Herr Jesus sein muss, sondern das kann genauso gut auch der Verwalter, der Herr des Verwalters, also der Gutsherr sozusagen sein. Das erklärt nämlich, warum es dann im letzten Vers heißt, und ich sage euch, also da meldet sich Jesus erst zu Wort, Vers 8 ist es der Gutsherr, der Herr des Verwalters, der da spricht. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das sagt dann Jesus. Und das sagt er zu seinen Jüngern. Und Jesus lobt, wenn man so will, die Klugheit des schlitzäugigen Verwalters vor seinen Jüngern. Also das ist ein erstes kleines Missverständnis, das sich für mich jetzt schon mal geklärt hat. Also nicht Jesus, sondern der Chef lobt seinen Angestellten, den er erst entlassen will, weil der dann doch irgendwie, im Fußball würde man sagen, das Spiel für sich gedreht hat. Die Situation für sich zum Besten gewendet hat. Das wirft aber wieder neue Fragen auf. Wieso macht der Gutsherr denn das? Und dieses geschickte Vorgehen des Verwalters, dass er seinen Boss irgendwie rumgekriegt hat, das wird nun von Jesus gelobt und seinen Jüngern und uns als Vorbild hingestellt. Und dann sagen wir natürlich, hä? Das passt doch nicht zu Jesus. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Also nochmal langsam zum Mitschreiben, da wird der, der die Bücher fälscht, dafür noch gelobt. Hat Jesus da einen Witz gemacht? Ist das ironisch gemeint? Oder ist das jetzt der Aufruf an alle zu betrügen, die Steuererklärung zu fälschen, es nicht so genau zu nehmen? Das kann ja eigentlich nicht sein. Denn Jesus sagt an anderer Stelle, wir sollen doch dem Kaiser geben, was dem Kaiser zusteht, als es um die Steuern geht, und Gott, was Gott zusteht. Also seid redlich im Umgang mit eurem Geld. Das Gleichnis von dem klugen und betrügerischen Verwalter fordert uns heraus. Und es ist gewissermaßen ein Schlag ins Gesicht für alle ehrlichen, pflichtbewussten und gottesfürchtigen Christenmenschen. Also wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir das auslegen? Mein Zugang zum Verständnis ist, sich einmal in die verschiedenen Akteure, in die Protagonisten unserer Geschichte hineinzuversetzen, die Sache aus mehreren Perspektiven anzuschauen, sie aus dem Blickwinkel der handelnden Person zu betrachten und dabei auch ein bisschen den Hintergrund der antiken Gesellschaft zu berücksichtigen. Betrachten wir zunächst einmal den Gutsherrn. Das muss ein ganz, ganz reicher Mann gewesen sein, der ein großes Landgut, vielleicht sogar mehrere Landgüter besaß, aber eben in der Stadt oder sogar im Ausland weilte. Solche Landgüter und solche Gutsherrnmodelle gab es viele damals in Palästina. Und weil er nicht da war und da sein konnte auf seinem Gut, hat er einen Verwalter eingesetzt. Und dann einmal im Jahr begab sich solch Gutsherr auf Reisen, besuchte seine Güter und kassierte die Pacht ein. Diesmal aber kamen ihm Gerüchte zu Ohren, sein Verwalter verschleudere seinen Besitz. Darum hat der Gutsherr seinen Verwalter zu sich gerufen und zur Rede gestellt und ihm gesagt, dass er die Bücher prüfen will, die der Verwalter führt. Und er hat ihm in Aussicht gestellt, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird. Also schickt er den Verwalter mit der Kündigung wieder weg und fordert ihn auf, die Endabrechnung vorzulegen und die Übergabe des Betriebs vorzubereiten. Betrachten wir jetzt den Verwalter, den Ökonom. Der soll jetzt Rechenschaft ablegen. Der Vorwurf der Verschwendung steht im Raum. Woher der kommt, wissen wir nicht. Ob der der Wahrheit entspricht, wissen wir auch nicht. Aber wir hören, wie der Verwalter reagiert. Ganz nüchtern betrachtet er seine Lage und sagt, hart arbeiten kann ich nicht, graben kann ich nicht, betteln will ich nicht, ich brauche Menschen auf meiner Seite, die dann doch noch zu mir halten, wenn ich dann mal kein Verwalter mehr bin. Vers 3. Jetzt war es aber so, der ist zwar gekündigt, oder die Kündigung wurde ihm in Aussicht gestellt, aber er war weiterhin noch der Verwalter. Der Vertrag lief sozusagen noch weiter, er war noch im Amt und zuständig, bis ein anderer eingesetzt ist. Aber offiziell ist er ja noch der Verwalter, er ist noch nicht abgesetzt, er hat noch Prokura sozusagen. Heutzutage wird sowas nicht so gerne gemacht, die Leute werden dann abkömmlich gestellt oder sie werden dann unter Vorzahlung der Bezüge freigestellt. Aber auch heutzutage bei manchen Regierungswechseln hat man schon erlebt, dass schnell noch ein Parteifreund verbeamtet wird, damit er dann eine höhere Pension beziehen kann. Oder es gibt das in der Wirtschaft, dass schnell noch ein paar Abfindungen bezahlt werden, bevor die Firma in die Insolvenz geht. Oder es werden noch gleichgesinnte Richterinnen in den obersten Gerichtshof nominiert. Zurück zum Gleichnis, zu unserem Verwalter. Statt sich jetzt um den Rechenschaftsbericht zu kümmern, bestellt er die Schuldner zu sich und entscheidet sie schnell, den Schuldnern seines Chefs einen Teil der Schuld zu erlassen. Und dabei ging der Verwalter sehr systematisch vor. Denn die da zu ihm gerufen werden, das sind keine kleinen Pächter, sondern das waren offenbar selbst Großgrundbesitzer. Ich habe das mal recherchiert. Der eine schuldet dem Gläubiger 100 Fässer Öl. Das sind rund 3.000 bis 4.000 Liter Olivenöl. Das ist der Ertrag von etwa 150 Olivenbäumen, also einer Plantage. Und beim anderen handelt es sich um den Ertrag von etwa 40 Hektar Weizenfelder, 100 Säcke, circa 25 Tonnen. Und beiden erlässt der Verwalter jetzt rund 500 Denare. Und beiden denselben Betrag. Das ist nur aufgrund des Wertes der Substanzen, also Öl und Weizen hat unterschiedliche Werte. 500 Denare werden beiden erlassen. Ein Tagelöhner bekam damals einen Denar. Das wissen wir von der Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Also 500 Denare, das sind damals so etwas wie ein Jahresverdienst. Um diese Dimension geht das. Das waren keine Kleckerbeträge, sondern das waren sehr, sehr großzügige Schuldenerlasse, sehr, sehr großzügige Beträge. So, jetzt würden wir heute sagen, ja, umso schlimmer. Das ist kein Kavaliersdelikt, das entspricht doch eher dem Straftatbestand der Untreue oder der Vorteilsnahme im Amt. Zumindest ist es moralisch gesehen für uns extrem verwerflich, grauenvoll. Und würde heute jemand zu uns in die Gemeinde, in den Hauskreis kommen und sich mit solchem Verhalten selbstlobend präsentieren, dann würden wir ihm zumindest ein intensives seelsorgerliches Gespräch anbieten. Also dem einen erlässt er von 4.000 Litern Öl die Hälfte, dem anderen von 25 Tonnen Weizen ein Fünftel. Ganz schön große Summen. Und dann kommt die Wendung. Als der Gutsherr erfährt, was der Verwalter gemacht hat, da zerrt er ihn eben nicht vor Gericht, sondern er lobt ihn, weil er klug gehandelt hat. Vers 8 oder 7. Und ich glaube, da ist allen damals die Kinnlade runtergefallen. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus bei diesem Satz möglicherweise gegrinst hat. Und dann setzt er noch einen drauf. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und das ist doch sehr erklärungsbedürftig. Das kann der doch nicht so stehen lassen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Menschen, die das damals gehört haben, angefangen haben zu tuscheln und vielleicht gesagt haben, was will der uns damit sagen? Will er uns etwa durch die Blume sagen, die Kinder in der Welt, die sind schlauer als wir? Hat er uns gerade mit diesem Gleichnis nicht beleidigt? Sagt er allen Ernstes, wir frommen und wir ehrlichen Menschen, wir sind dumm? Fragen über Fragen. Das muss man sich mal vorstellen. Da kümmert sich einer nicht nur wenig um das, was er tun soll, sondern er reduziert auch noch durch ein paar zwielichtige Aktionen das Vermögen seines Besitzers. Und sein Chef, der ihn eben noch rauswerfen wollte, der findet es auch noch gut. Da versteht einer noch die Welt. Der gerissene Verwalter analysiert seine Situation und nutzt die Situation aus und bringt sich bei potenziellen künftigen Arbeitgebern ins Gespräch. Denn graben kann er nicht, also richtige, ehrliche Arbeit, und betteln will er nicht. Also bleibt ihm nur das, was er kann, nämlich verwalten, Verwalter sein. Und da ihm sein Chef wegen seiner schlechten Performance sicher kein gutes Zeugnis geben würde, baut er vor. Und das kann er, weil er ja offiziell noch der Verwalter ist. Das machen heutzutage vielleicht auch noch viele so und trotzdem stellt sich für uns die Frage, was ist denn daran lobenswert? Warum wird er dafür gelobt? Was hat auch der Besitzer, der Gutsherr davon, dass der Verwalter so gehandelt hat? Darum möchte ich jetzt nochmal auf die Schuldner schauen. Und damit sind wir an einem Punkt, wo wir etwas über den Orient wissen müssen. Stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt einer von diesen Schuldnern. Irgendein Nachbar von diesem Großgrundbesitzer und wir hätten uns wegen Ernteausfallen verschuldet und würden zu ihm sagen, am Ende des Jahres bringen wir das vorbei, wenn die Ernte dann da ist. Aber ich brauche jetzt die erste Ernte noch als Saatgut, um meinen Betrieb am Laufen zu halten. Und jetzt kommt kurz vor der Ernte ein Brief und wir werden zu unserem Nachbarn, zu unserem Gläubiger bestellt. Ganz unverhofft. Und das ist so, dass man ein mulmiges Gefühl bekommt. So wie früher, wenn man in der Schule zum Direktor gerufen wird oder was Brunhild Jochem heute Morgen gesagt hat, wenn die Mutter gerufen hat, was hast du denn da schon wieder angestellt? Und dann ist man unterwegs und auf dem Weg macht man sich so seine Gedanken, was will der jetzt von mir? Will der jetzt sein Geld früher haben? Was mache ich dann? Ich habe ja kein Geld, was auf der Bank irgendwie rumliegt, sondern ich muss doch erst noch mal die Ernte einbringen. Was sage ich dem? Wie rede ich mich da raus, wenn ich jetzt kein Geld habe? Und dann kommt die Wendung. Der Gutsherr, der ist gar nicht da, sondern da sitzt nur sein Verwalter und der teilt mir überraschend mit, dass meine Schulden reduziert sind. Und dann gehen wir nach Hause und denken natürlich, toll, mein Nachbar, was für ein großzügiger Mann. Ich habe es schon immer gesagt. Wir würden natürlich erstmal an unseren Gläubiger denken und nicht an seinen Verwalter. Weil wir doch annehmen müssen, der handelt ja nur im Auftrag seines Arbeitgebers. Und aus irgendeinem Grund hat der ihm gesagt, schreib weniger auf, reduziere die Schulden meiner Nachbarn. Und er erlässt ja bei beiden ein ganzes Jahresgehalt und rettet damit deren Betriebe. Wir würden dem großzügigen Nachbar dankbar sein und nicht diesem kleinen Verwalter. Der macht ja nur, was man ihm sagt. Den sehen wir nur als ausführendes Organ. Darum wird es also so gewesen sein, dass die Schuldner damals vermutet haben werden, dass der ganze Schuldenerlass die Idee des Herrn gewesen ist, die der Verwalter nur umgesetzt hat. Und das bringt jetzt aber natürlich den Gutsbesitzer etwas in die Bredouille, in eine Zwangslage. Denn was soll der arme Kerl denn jetzt machen? Der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass er zu seinen Nachbarn sich begibt und sagt, alles großer Fehler, mein Verwalter hat da ganz eigenmächtig gehandelt, das ist nicht in Ordnung gewesen, ich werfe den auch raus, das ist ein Halotri und ich möchte jetzt, dass ihr den Schuldschein wieder auf die vorherige Summe zurücksetzt. So, wenn er das macht und so zu uns käme, dann würden wir natürlich denken, von wegen großzügig. Ist es also doch der knickerische Kleingeist und Geizhals, das habe ich ja schon immer gesagt. Und sein Ansehen und das, wofür er gerühmt und verehrt worden wäre, das ist dahin. Außerdem würden wir sagen, naja, der hat seinen Laden nicht richtig im Griff. Dass der Verwalter sowas machen kann, wo gibt's denn das? Darum bleibt diesem Gutsherrn jetzt nur die zweite Möglichkeit. Entweder zähneknirschend, missbilligend das wegzuschlucken und zu denken, also gut, der hat jetzt so gehandelt, aber ich kann ihn jetzt nicht rausschmeißen, das fällt nämlich wieder auf mich zurück. Dann würden alle Nachbarn denken, aha, hat der Verwalter also doch eigenmächtig gehandelt. Das fällt auf mich zurück, ich muss den jetzt behalten, wenn ich mein Gesicht nicht verlieren will. Der treulose Verwalter hat mit seiner Aktion dem Gutsherrn den Ruf der Großzügigkeit verschafft. Und deswegen kann er ihn nicht rauswerfen. Und dieser Ruf der Großzügigkeit, den sollte man gerade in der antiken Gesellschaft nicht zu gering schätzen. Denn Großzügigkeit war eins der Dinge, durch die man leicht Ehre und Ansehen bekommt. So viel mal jetzt zum Gleichnis, liebe Gemeinde. Und Jesus lobt das Verhalten dieses Verwalters und ich frage immer noch, warum? In einem Gleichnis, da gibt es immer eine Bildhälfte und eine Sachhälfte. Wir müssen also fragen, wofür steht der Verwalter? Wer sind die Schuldner? Wer ist der Gutsherr? Worum geht es eigentlich? Was will Jesus damit sagen? Und oftmals gibt es nicht nur eine Auslegung. Jesus stellt den Verwalter als positives Beispiel hin und es geht um Verschwendung. Oder geht es doch um gutes und richtiges Haushalten und um Rechenschaft ablegen, wie bei vielen Gleichnissen. Was ich jetzt dabei gelernt habe und was ich heute Morgen sagen will, weiter sagen will, ist Folgendes. Ich glaube, ein Stück weit ist der Verwalter ein Bild für uns und für unser Verhalten. Und der reiche Gutsherr ist ein Bild für Gott und seinen unendlichen Reichtum. Und so wie der Verwalter etwas von Gott anvertraut bekommen hat, so haben auch wir von Gott und seinem unendlichen Reichtum ganz viel anvertraut bekommen. Und es geht darum, dass wir damit ordentlich umgehen. Es geht aber auch darum, darüber einmal Rechenschaft abzulegen. Der Wochenspruch deutete schon darauf hin, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. So passiert das jetzt dem Verwalter. Und ich glaube, hier Folgendes erkennen zu können. Der Verwalter macht für mich eine Entwicklung durch. Er ändert sich und sein Verhalten. Ich möchte fast sagen, er bekehrt sich sozusagen. Bevor er zu seinem Herrn gerufen wurde, da hat er das Geld des Herrn verschleudert. Und dann wird er zu seinem Herrn gerufen, der konfrontiert ihn und jetzt hat er die Konsequenzen seines Handels erkannt. Und dann hat er überlegt, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und wie kann ich am Leben bleiben? Ich will nicht sterben. Und dann fängt er an zu verwalten und zu managen, was er besser mal vorher gemacht hätte. Als er die Nachricht von der drohenden Abrechnung oder seiner Entlassung bekommt, da begreift er seine Stellung und seinen Stand als Verwalter erst und nutzt die Chance, die sie ihm bietet. Und eine gezielte Aktion und der Ruf seines Herrn und das Wohlwollen der gesamten Nachbarschaft ist ihm und seinem Herrn sicher. Und so hat er für sich eine Situation geschaffen, die ihn am Leben bleiben lässt. Das funktioniert aber nur, weil der Verwalter sich jetzt als Verwalter gesehen und gefühlt hat und gelebt hat. Weil er sich Freunde gemacht hat mit dem ungerechten Mammon. Live and let live. Und das auch noch zu super Konditionen. Denn er riskiert ja gar nichts. Er gibt das Geld seines Herrn aus, nach wie vor, sorgt aber jetzt so dafür, dass ihn, sollte der ihn doch rauswerfen, wenn der Clou mit der Großzügigkeit und dem großzügig angesehen werden nicht klappen sollte, dass er wenigstens von dessen Nachbarn, den auch reichen anderen Gutsbesitzern, aufgenommen werden kann. Und die Botschaft Jesu und die Botschaft für uns, die heißt dann, macht euch Freunde, auch mit dem Geld, auch mit dem, was ihr habt und vor allen Dingen nutzt eure Beziehungen und schafft euch Fürsprecher, investiert in Beziehungen, investiert in die Beziehung zu Gott, zu eurem Verwalter, setzt euch da ins richtige Verhältnis, erkennt, dass ihr nicht Besitzer, sondern eben nur Verwalter seid und setzt euch oder investiert in die Beziehung zu eurem Nächsten, zu euren Nachbarn. Das will das Gleichnis, glaube ich, sagen. Vielleicht finden wir das immer noch unredlich, aber die Botschaft ist, wenn ich aufgenommen werden will in die ewigen Hütten, dann soll ich von dem großzügigen Besitz und Reichtum unseres Herrn weitergeben. Vielleicht auch Schulden erlassen. Und da kommt plötzlich das Thema Vergebung in dieses Gleichnis für mich rein. Und jetzt sind wir wieder bei der dritten Person im Gleichnis, beziehungsweise bei der dritten Personengruppe, bei den Schuldnern. Und auch da erkenne ich mich ein Stück weit wieder. Denn mir, uns wurde ja die Schuld erlassen, wie bei jenen Schuldnern. Und diese und wir leben in den Heiligen, in den ewigen Hütten. Wir dürfen profitieren vom Reichtum Gottes, des reichen Gutsherrn. In der Lesung wurde dies so ausgedrückt: Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht Acht geben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Meine Schulden sind erlassen worden. Ich komme zum Schluss. Es sind also zwei Aspekte. Ich habe Anteile des Verwalters und ich habe auch Anteile der Schuldner. Beim Verwalter geht es darum, für mich das Spiel zu drehen. Die Beziehung zwischen uns und Gott wird mit der Beziehung zwischen dem Herrn und dem Verwalter verglichen. Der Herr fordert Rechenschaft, weil er kein Vertrauen mehr hat in den Verwalter. Und da frage ich, wie ist das bei uns? Wer von uns kann sagen, ich habe immer alles im Sinne meines Herrn gemacht? Ich kann das nicht sagen. Von dem, was Gott mir anvertraut hat, da habe ich bestimmt auch einiges immer mal wieder für mich abgezweigt und mich gefühlt wie der Besitzer, wie der Gutsherr, aber nicht wie der Verwalter. Und dann habe ich den Besitz meines Herrn verschleudert, unrecht gehandelt. Ich trete morgens vor die Tür meines Lebens, lasse den Blick über meine Güter schweifen und denke dann, alles meins. Aber so ist es eben nicht. Was kann ich mitnehmen, wenn ich einmal gehen muss? Das, was ich sehe, wenn ich mal für einen Moment die Augen schließe. Nichts. Ich bin nur der Verwalter. Und in der Antike waren übrigens Betriebe nicht auf Gewinn angelegt, sondern nur auf Erhaltung. Man sollte nur weitergeben, was man bekommen hat. Und das kostet uns nichts. Wenn wir uns also bewusst werden, dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen, dann sollen wir erkennen, dass uns nichts gehört, sondern wir nur der Verwalter sind. Aber all unsere Fähigkeiten, all unsere Gaben, all mein Geld und alles, was ich aufzählen kann, das gehört mir eigentlich nicht, sondern das gehört Gott. Ich habe das nur für eine bestimmte Zeit und irgendwann muss und werde ich es abgeben. Denn in die ewigen Hütten, in die ich unterwegs bin, da kann ich nichts mitnehmen. Aber solange ich noch da bin, da soll ich mit den anvertrauten Gütern so geschickt umgehen, in Beziehungen investieren, in die Nachbarschaft investieren, dass die Großzügigkeit Gottes viele, viele Menschen erfahren und profitieren davon und erleben, dass sie schlussendlich ihre Schulden auch erlassen bekommen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als all unser Denken und all unser Tun, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.